Hallo, guten Abend. Ich habe ein Thema mitgebracht und zwar habe ich es überschrieben mit Gott sucht wahre Anbeter und möchte mir das heute Abend so gerne mit euch anschauen, was wirkliche Anbetung ist, was die Bibel sagt, was Anbetung ist und ganz besonders den Fokus darauf legen, wie Gott darauf reagiert, wenn wir ihn anbeten. Wir haben ja oft so diesen Blick darauf, was bedeutet Anbetung, wie können wir ihn anbeten? Und damit werden wir uns heute auch befassen. Aber ich möchte, dass wir irgendwie auch so diesen Blick haben, wie reagiert Gott auf unsere Anbetung? Wie reagiert Gott, wenn du mit deinem ganzen Herzen zu ihm kommst? Weil das ist so gewaltig und das hat mein Herz sehr tief berührt, wie Jesus darauf reagiert, wenn wir zu ihm kommen und ihm einfach unser Herz geben. Und zu Anfang möchte ich eine Bibelstelle lesen. Wer möchte, kann das auch aufschlagen. Und zwar im Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14, Verse 3 bis 9. Und zwar geht es um Jesus. Jesus war in Bethanien. Und hier steht, als er in Bethanien war, also Jesus, in dem Hause Simons, des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, kostbarer Nade hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was macht ihr ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden zu ihrem Gedächtnis. Und ich kenne diese Geschichte, wahrscheinlich hat die meisten von euch haben das auch schon gelesen. Und oft hat man so diesen Blick gehabt, was hat diese Frau Jesus gebracht? Und das finde ich auch wichtig, dass man das anschaut. Was hat es bedeutet? Was war das für sie für einen Wert, dass sie mit diesem Salböl kam und Jesus gesalbt hat? Und wenn man sich überlegt, was war das für eine Situation, war ja so, dass Jesus hier steht in dem Hause Simons war. Ich glaube, er war mit den Jüngern zusammen. Sie lagen zu Tisch. Das heißt, damals lag man, wenn man sich getroffen hat und zusammen gegessen hat. Und plötzlich kommt eine Frau herein. Und im Grunde genommen ist es ja so, dass diese Frau diese Gemeinschaft erstmal unterbricht. Ja, war jetzt kein geladener Gast, sondern da wird etwas, was eigentlich so gerade stattfand, wurde unterbrochen. Und deswegen finde ich es ganz interessant, sich anzuschauen, wie waren die Reaktionen von den verschiedenen Menschen, die jetzt da mit Jesus zu Tisch waren. Und wenn wir vielleicht einen ersten Blick werfen auf die Jünger, diejenigen, die mit Jesus da zu Tisch waren und mit ihm gegessen haben, dann merkt man ja, dass es jetzt nicht von ihnen so war, dass sie gesagt haben, oh, wie schön, da kommt noch jemand herein, hier ist so ein Stuhl, setz dich. Hab mit uns Gemeinschaft, ess doch was mit uns. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, wow, die Jünger, haben gesprudelt vor Gastfreundschaften, wollten unbedingt diese Frau bei sich haben. So war die Reaktion nicht, sondern wir sehen, dass sie sich eigentlich geärgert haben über die Frau und dass sie sich empört haben darüber. Vielleicht schon allein, dass sie gekommen ist in diese Gemeinschaft, kann sein, aber vor allem über das, was sie tut. Sie haben sich empört. Und ich glaube, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, das merkt man an dem, was sie dann sagen, dass sie sagen, ja, dieses Salböl, und steht ja, dass es sehr, sehr kostbar war. Die Frau kam mit dem Fläschchen Salböl, und hier steht, es war sehr, sehr kostbar. Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ich habe es nicht nachgeforscht, dass es irgendwie Monatseinkommen wert war oder ein Jahreseinkommen. Ja, Jahreseinkommen, also richtig viel wert, dieses Fläschchen Salböl, richtig viel wert. Und das hat sie ja komplett ausgegossen für Jesus. Ja, sie hat nicht gesagt, ein bisschen gebe ich von dem Kostbaren an Jesus, sondern sie hat es komplett ausgegossen. Und die Jünger nehmen Anstoß daran und sagen, ja, das ist ja voll die Verschwendung. Man hätte doch dieses Salböl, was so kostbar ist, jetzt ist es ausgegossen, aber man hätte doch dieses Salbölfläschchen, hätte man verkaufen können und das Geld, was man eingenommen hätte dadurch, das hätte man dann den Armen geben können. Ja, also eigentlich präsentieren sie sich so, dass sie im Grunde genommen vielleicht wollten sie auch vor Jesus Eindruck machen, nochmal sagen, wir hätten da draußen nochmal so eine gute Tat getan. Ja, wir hätten nochmal was gemacht für die Armen. Guck mal, Jesus, wie fromm wir sind, was für ein gutes Werk wir getan hätten für dich. Wir hätten das so eingesetzt. Und Jesus denkt aber ganz anders darüber. Und bevor wir uns anschauen, wie Jesus reagiert, ist vielleicht noch ganz interessant auch zu sehen, die Frau, die kam, die hat sich nicht beeinflussen lassen durch das, was die Jünger gedacht haben und gesagt haben. Man kennt es ja vielleicht manchmal, wenn man in eine geschlossene Gesellschaft reinkommt, man wird vielleicht noch angeguckt, weil man fremd ist, dass man sich schämt oder vielleicht denkt, naja, wenn ich nicht so willkommen bin, dann gehe ich wieder. Aber diese Frau hat nicht darauf geachtet, was die anderen Menschen über sie gedacht haben oder was die Jünger über ihre Art der Anbetung gedacht haben, weil das war für sie ein Ausdruck der Anbetung Gottes, weil sie das, was ihr wertvoll war, was für sie kostbar war, das hat sie komplett an Jesus gegeben. Und das ist eine Art der Anbetung. Sie hat sich nicht abhalten lassen durch das, was die Jünger gedacht haben. Und sie hat sich auch nicht abhalten lassen durch das, was sie gesagt haben. Weil ihr Blick nämlich nicht auf dem war, wer ist noch drumherum, ja, in der Anbetung, sondern ihr Blick war auf Jesus. Und vielleicht vorweg, wenn wir über Anbetung reden, wir haben oft so dieses Bild, dass wir denken, vielleicht Anbetung ist vor allem das, was wir machen, wenn wir zusammen singen, wenn wir Musik machen, wenn wir Lobpreis haben, machen. Und das ist eine Form der Anbetung, wenn wir Jesus singen, das ist eine Form der Anbetung. Aber Anbetung umfasst so viel mehr. Weil eigentlich heißt Anbetung, gib ihm dein ganzes Herz. Und diese Frau, die gesagt hat, dieses Salbölfläschchen ist mir sehr viel wert, sie hat es komplett ausgegossen für Jesus, weil er ihr es wert war. Und ich glaube, für uns ist es wichtig, wenn wir auch sagen, wenn wir zusammenkommen und zusammen Jesus anbeten, dass wir nicht darauf achten, welcher Bruder sitzt neben mir, welche Schwester sitzt da neben mir und fühlen die sich vielleicht irgendwie irritiert durch die Art und Weise, wie ich anbete oder ist es ihnen vielleicht ein Dorn im Auge, vielleicht bete ich anders an, sondern dass wir unseren Blick nicht auf dem haben, was drumherum geschieht, sondern dass wir wissen, unsere Anbetung gilt Jesus. Und diese Frau hat das ausgeblendet, sie hat ausgeblendet, wer um sie war, weil sie wusste, ich möchte alles, was ich habe und was mir so viel wert ist, das möchte ich Jesus geben, egal was jemand anderes darüber denkt. Und da finde ich, kann man sich so ein Beispiel nehmen und einfach so zu wissen, hey, das, was in dir ist, was du Jesus geben willst, gib es ihm so, wie es in deinem Herzen ist. Egal, was andere Menschen denken. Und auch so dieses Alles geben. Ja, sie hat ja nicht gesagt, ich habe hier ein ganz, ganz kostbares Salböl, ein bisschen davon nehme ich und salbe Jesu Haupt, sondern sie wusste, das ist das Kostbarste, was ich habe, er soll alles haben. Und wenn wir dann schauen, wie hat Jesus reagiert? War die Frau ihm peinlich? Hat er sich geschämt für sie? Oder hat er sie ignoriert, weil er gedacht hat, lassen wir sie mal gewähren, aber eigentlich möchte ich ja jetzt gerade hier mit den Jüngern zusammen sein, wir sind ja hier zusammen, wir wollen essen, vielleicht haben sie auch Hunger gehabt. So reagiert Jesus nicht. Und mir ist diesmal, als ich diese Geschichte gehört habe und gelesen habe, meine Augen so sind da drauf gefallen, wie Jesus reagiert hat. Und es war, wie wenn ich diese Situation sehen konnte. Und für mich hat gar nicht mehr die größte Rolle gespielt, wie diese Frau zu ihm kommt, wobei das sehr wichtig ist, weil es für uns steht, wie beten wir Jesus an, sondern wie Jesus reagiert hat. Und es war, wie wenn ich sehen konnte, dass Jesus einfach seine ganze Aufmerksamkeit dieser Frau gegeben hat. Dass er innehält in dem, was er eigentlich gerade im Begriff war zu tun. Er hat dieses Mahl unterbrochen, ja, das Essen unterbrochen und hat einfach seine Aufmerksamkeit dieser Frau gegeben, weil er gesehen hat, da ist ein Herz, was mich meint. Da ist ein Herz, was mich lieb hat. Da ist jemand, der sein Kostbarstes für mich gibt. Und Jesus fliegt auf diese Herzen, die sagen, ich öffne mein Herz und du sollst alles haben von mir. Jesus geht da nicht drüber hinweg oder sagt, schön ist nett, sondern das dockt ihn an. Da setzt sich der Geist Gottes drauf. Das ist, was er begehrt, das ist, was er sucht. Und das dürfen wir einfach wissen, dass Jesus einfach da, auch als er auf der Erde war und als er in einem Körper war und vielleicht auch begrenzt war, an Orte zu gehen. Heute wissen wir, Jesus ist ja überall, wo wir sind. Aber dass er innehält für dich, wenn du vor ihn kommst und ihn anbetest. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres als deine wahrhafte Anbetung, wenn du kommst mit deinem ganzen Herz und dein ganzes Herz ihm gibst. Es zieht ihn an. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dieser Person. Und er hat die Jünger gestoppt. Er hat sie korrigiert und hat gesagt, nein, sie hat ein gutes Werk getan. Die Armen habt ihr alle Zeit, aber sie hat mich gesalbt. Und diese Frau hat das, was sie hatte, einfach Jesus gegeben. Und Jesus war angezogen von dieser Anbetung. Es hat mich so berührt, wo ich so weiß, das ist ja nicht nur diese Frau in der Bibel damals, von der wir lesen, sondern das gilt heute. Wenn du zu ihm kommst und ihm dein ganzes Herz gibst, dann gehört seine ganze Aufmerksamkeit dir. Sein Herz wird davon berührt und sein Herz fliegt auf die offenen Herzen. Das ist das, was er sucht. Und es interessiert ihn. Und in erster Linie schaut Jesus nicht auf unsere frommen Taten. Er guckt nicht in erster Linie, was hast du vielleicht diese Woche Tolles für mich gemacht? Was hast du vor, mich zu bringen, wenn wir in der Anbetung stehen? Das ist erstmal, spielt überhaupt keine Rolle für Jesus. Obwohl ja die Jünger gleich diesen Blick haben und sagen, was hätte man aus diesem Salböl machen können? Was für eine Verschwendung, es ist ausgegossen. Und sie haben es gleich verknüpft mit einer frommen Tat und sagen, hey, man hätte es verkaufen können, man hätte es den Armen geben können. Und ich sage nicht, dass das schlecht ist. Und ich glaube, wenn unser Herz erfüllt ist mit der Liebe Gottes, dann ist unser Herz auch erfüllt mit der Liebe für den Nächsten. Und dann werden wir Dinge tun, dann werden wir gute Dinge tun, die in der Bibel stehen. Aber das ist nicht, wo Jesus zuerst hinguckt. Das ist nicht die Sache, wenn wir vor ihn kommen, dass er sagt, was hast du Gutes für mich getan? Welche guten, frommen Taten hast du diese Woche vorzuweisen? Das ist nicht, was ihn interessiert, sondern ihn interessiert dein Herz. Egal mit welchem Päckchen du heute Abend gekommen bist, egal mit dem, was du weißt, was vielleicht in dieser Woche gewesen ist, mit den Dingen, wo du weißt, die vielleicht noch nicht so ganz so stimmen in deinem Leben, das, was Jesus interessiert, ist dein Herz. Das ist das, worauf er schaut. Und nicht in erster Linie auf die Taten. Er schaut auf dein Herz. Und ich glaube, da ist es total wichtig, dass wir ehrlich vor Gott kommen. Dass wir uns nicht irgendwie beschönigen oder sagen, guck mal, Jesus, das habe ich diese Woche getan und das, jetzt kannst du mir begegnen, weil ich habe dir gedient. Ja? Dass wir es nicht beschönigen, sondern dass wir mit diesem ehrlichen Herzen kommen, das vielleicht auch weiß, da und da und da in meinem Leben stimmen Dinge noch nicht so oder sind noch nicht so im Reinen. Aber ich komme mit diesem ehrlichen Herzen vor dich, Gott, und ich gebe dir mein Herz und ich möchte dir begegnen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das wissen, dass es nicht nur darum geht, wenn ich darüber spreche, gib ihm dein Herz, dann geht es nicht nur darum, dass wir sagen, das habe ich einmalig getan, als ich gesagt habe, ich entscheide mich generell in meinem Leben mit Jesus zu leben. Jesus, komm in mein Leben, sei du mein Herr, ich lebe mit dir. Das ist total wichtig und das ist die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in Beziehung mit Jesus treten. Aber es ist wichtig, dass wir nicht dabei stehen bleiben. Es geht nicht nur darum zu sagen, mein Herz geöffnet habe ich doch einmal getan, als ich Jesus eingeladen habe in mein Herz. Sondern das, was Jesus meint mit offenem Herz, ist, dass wir in Beziehung mit ihm leben, dass wir jeden Tag vor ihm kommen, dass wir jeden Tag neu ihm unser Herz geben, dass wir ihn kennen. Und dabei geht es nicht darum, wie viele Fehler haben wir? Was haben wir gut gemacht? Was haben wir falsch gemacht? Wie stehen wir vor Gott da? Wie nah kann mir Gott heute kommen? Ja, wie fehlerlos bin ich oder wie toll bin ich? Das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht darum, komm mit deinem Herzen zu ihm. Und in diesem Zusammenhang ist mir eine Geschichte eingefallen, die Jesus selber erzählt. Das ist ein Gleichnis. Und wir wissen ja, ein Gleichnis ist ein Beispiel. Jesus erzählt uns ein Beispiel, wo es um zwei Menschen geht, die ganz unterschiedlich gestrickt sind. Und anhand dieser Geschichte macht er uns deutlich, was Gebet ist, was Anbetung ist, was Jesus unter wirklichem Gebet versteht und was sein Herz berührt. Und es ist das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner. Und das finden wir im Lukas Kapitel 18. Und ich finde es ganz schön, weil Jesus das selber benutzt, dieses Beispiel, um den Menschen zu zeigen, schaut, das ist Gebet und das ist kein Gebet. Lukas Kapitel 18, ab Vers 9 steht, er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, also Jesus, ne? Jesus sprach zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte seine Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und wir wissen ja, Pharisäer waren die Menschen, werden auch die Schriftgelehrten genannt, es waren die Menschen, die auf die genaue Einhaltung des Gesetzes Acht gegeben haben. Das heißt, das Einzige, worum es ihnen in ihrem Leben ging, war: Halte ich das ganze Gesetz? Tue ich all die frommen Taten, die da drin stehen? Halte ich mich genau an das, was geschrieben steht? Aber also quasi aus eigener Kraft, ja, diese Erfüllung der Gesetze, diese frommen Taten, das habe ich getan und das habe ich getan. Ich habe, ne, wie der Pharisäer sagt, ich habe gefastet, ich habe verzehnte alles, ich bin so und so und ich habe das und das getan. Aber aus eigener Kraft und ohne Beziehung zu Jesus. Ohne Beziehung zu Jesus. Und an der Art und Weise, wie der Pharisäer hier betet, sehen wir, dass er keine Beziehung zu Gott hat und dass er Gott gar nicht kennt. Und dass das, was er Gebet nennt, gar kein Gebet ist. Denn beim Gebet geht es darum, dass wir zu Jesus kommen und ihm unser Herz geben. Aber das, was er gemacht hat, hat er sich selbst angebetet. Er hat sich hingestellt und hat sich beschrieben. Er hat gesagt, er hat erstmal aufgezählt, was er alles nicht ist. Ich bin kein Ehebrecher, ich bin kein Mörder, ich bin kein Ungerechter. Und zum Glück bin ich nicht wie dieser Zöllner, hat sich noch erhoben über den Zöllner. Und dann hat er gesagt, was er alles tut. Ich verzehnte, ich faste, hat seine Taten aufgezählt. Amen. Das war sein Gebet. Aber damit hat er nicht Gott angebetet, sondern er hat sich eigentlich selbst beschrieben. Er hat sich selbst gerühmt seiner Taten. Das war sein Gebet. Aber er hat nicht sein Herz Gott gebracht. Und ich glaube, er hat auch nicht verstanden, dass auch er Fehler hat. Denn es gibt keinen Menschen ohne Fehler. Und es gibt keinen Menschen, der nicht die Gnade Gottes braucht. Keinen. Aber er hat sein Herz nicht dafür geöffnet, dass Gott Veränderung in seinem Leben schafft, dass eine Beziehung stattfindet, dass er in Beziehung kommt mit dem Gott, der Leben gibt. Es ging ihm überhaupt nicht darum, Gott sein Herz zu geben oder Jesus lieb zu haben. Darum ging es ihm nicht. Es ging ihm um sich selbst, um sich gerecht darzustellen. Und Gott macht uns klar, das ist nicht das Gebet, was ich suche. Gute Taten sind gut, wenn sie aus der richtigen Motivation kommen. Aber es ist nicht das, was Gott sucht. Gott sucht das Herz. Und das macht er deutlich an dem Beispiel von dem Zöllner. Da steht, der Zöllner kommt in dem vollen Bewusstsein, wo überall Mangel ist in seinem Leben. Er kommt in diesem Bewusstsein, was er alles falsch gemacht hat. Er kommt mit diesem aufrichtigen Herz. Er kommt nicht und beschönigt sich und stellt sich neben den Pharisäer und denkt, okay, du bist heilig, du hast so tolle Taten, na, dann mache ich mich auch mal irgendwie gut, ja? Oder geht vielleicht, weil er sich vergleicht, nein. Sondern er kommt zu Jesus und im Grunde genommen sagt er, ich weiß um mein Leben, du weißt es und ich weiß es auch. Und er sagt, sei mir gnädig, mir dem Sünder, gnädig. Im Grunde genommen ist das, was er getan hat, er hat Buße getan in dem Moment, er hat erkannt, wo er steht. Er hat gesehen, das und das und das habe ich falsch gemacht. Ich brauche die Gnade Gottes und ich brauche die Vergebung. Und ich brauche Gott in meinem Leben. Er hat sich geöffnet. Und dann sagt Jesus, dieser ist gerechtfertigt worden. Dieser hat Vergebung erfahren. Warum? Weil er sein Herz geöffnet hat. Jesus hat nicht gesagt, wie kommst du vor mich? Welche Taten? Okay, danach entscheide ich. Sondern Jesus hat geguckt, wo ist das Herz, was offen ist. Das ist, wonach Jesus wirklich sucht. Er sucht nach diesem Herzen. Er sucht nach dieser Beziehung. Und es ist egal, wie wir heute hierher gekommen sind und was uns vielleicht belastet oder wo wir sehen, wo Fehler sind in unserem Leben. Möchte dir sagen, das ist nicht, was Jesus heute Abend anschaut. Sondern Jesus sagt, öffne mir dein Herz, ich möchte dir begegnen. Das ist, was er sucht. Jesus ist ein Gott, der dein Herz sucht und der dein Herz will. Der geliebt werden will. Das ist, was Jesus unter Anbetung versteht. Und wenn man es so vergleicht, ist es doch so, dass der Pharisäer vor Gott in Anführungszeichen gekommen ist. Und was hat er ihm gebracht? Seine Taten. Und der Sünder ist vor Gott gekommen. Was hat er ihm gebracht? Sein Herz. Trotz seiner falschen Taten. Der Pharisäer bringt Gott seine guten Taten und der Sünder bringt trotz seiner falschen Dinge und trotz seiner Fehler und seiner Sünden, die er sehr wohl weiß, bringt er ihm sein Herz. Und Gott sagt, das ist, was ich suche. Das ist, was ich suche. Und als ich mich so beschäftigt habe mit der ersten Bibelstelle, die wir gelesen haben, mit der Frau, die ihr Salböl ausgießt für Jesus, die nichts zurückhält von dem, was ihr kostbar ist, die sagt, Herr, dir soll's gehören, die es ihm gibt. Und ich mich beschäftigt habe einfach mit dem Herz Gottes, das so da drauf fliegt, auf diese Anbetung, wo seine ganze Aufmerksamkeit auf der Person liegt, die ihn anbetet mit offenem Herzen, war die ganze Zeit ein Vers in meinem Herzen, der das beschreibt, wie Gott ist und wie Gott reagiert auf unsere Anbetung. Und zwar 2. Chronik 16, Vers 9. 2. Chronik 16, Vers 9. Hier steht, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um fest zu denen zu halten, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und ich habe gedacht, so ist Gott. Gott sucht diese offenen Herzen und Gott ist, das ist das, womit er beschäftigt ist. Seine Augen durchlaufen die ganze Erde. Überall auf der Erde guckt er, in welchem Land, in welcher Stadt, in welchem Haus. Wo finde ich die Menschen, die mich meinen? Wo finde ich die Menschen, die ihr ganzes Herz mir geben, die ungeteilten Herzens mit mir sind? Wo sind die Menschen, die sagen, ich habe dich lieb, Jesus, ich komme einfach zu dir, egal wie ich bin, aber ich bete dich an und ich gebe dir mein Herz. Die Bibel sagt, seine Augen durchlaufen die Erde nach diesen Menschen. Da steht nicht nur, Gott freut sich über Anbeter. Gott freut sich, wenn dein Herz ungeteilt ist. Er sagt, ich suche danach. Und Gott freut sich auch über gute Taten, aber ich habe keinen Vers gefunden, wo steht, Gott sucht die Taten. Das, was er sucht, ist dein Herz. Und wenn dein Herz bei Jesus ist, dann wird es automatisch so sein, dass wir Dinge tun, die ihm wohlgefallen. Dann werden wir Dinge tun, die auch den Nächsten segnen. Aber was Jesus sucht, ist dieses Herz. Und seine Augen durchlaufen. Er ist beschäftigt damit, die Menschen zu sehen und zu finden. Und er sucht sie und er sieht sie. Auch wenn wir zusammenkommen, dann sieht er dich und er sieht, mit welchem Herzen du zu ihm kommst. Und sein Herz fliegt auf die Herzen, die offen sind. Er wird angezogen davon. Es hat so mein Herz berührt, ich dachte, das ist unser Gott. Das ist, was er will. Er will wirklich unser ganzes Herz haben, dieses ungeteilte Herz. Er möchte geliebt sein von uns. Er hält Ausschau danach. Und in der ganzen Bibel finden wir diese Stellen, wo wir diesen Gott sehen, der die Menschen sucht. Stimmt's? Jesus, der Mensch geworden ist und zu uns kommt, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir kennen alle das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater mit Gott, dem Vater, verglichen wird. Und er hält Ausschau nach dem Sohn, der verloren ist, bis er wiederkommt. Gott ist der, der dein Herz sucht, der Ausschau hält nach deinem Herzen und nach deiner Liebe. Und der davon erfüllt wird und angezogen wird, wenn wir ihn lieb haben. Wo blickt der Herr hin? Blickt er auf die Perfekten? Auf die, die fehlerlos sind? Ich glaube, er guckt auch auf die, weil es geht ihm ja um den Mensch, aber es ist nicht das, was er sucht. Er schaut auf dein Herz. Er guckt auf die Menschen, die ihm ihr Herz öffnen und die ehrlich sind, wie dieser Sünder. Das finde ich ganz wichtig, dass wir ehrlich kommen. Was heißt das mit dem Herzen zu Gott kommen? Das heißt mit dem, was drin ist, stimmt's? Auch mit dem, wo wir sehen, hey, da stimmen Dinge noch nicht. Aber wenn ich sage, ich öffne mein Herz, Gott, dass du da drin Veränderung schaffst, das ist, was Gott möchte. Er guckt auf die ehrlichen Herzen, die vor ihn kommen, nicht jemand, der sich beschönigt. Und davon wird er angezogen. Und stell dir vor, ich weiß nicht, ich glaube, einige von euch sind Eltern, vielleicht nicht alle, ich auch nicht, ich habe keine Kinder, aber trotzdem kam mir dieses Beispiel und ich habe mir gedacht, stell dir vor, du hast zwei Kinder, einen älteren Sohn vielleicht und einen jüngeren Sohn. Und du hast bald Geburtstag und deine Söhne haben dir immer Bilder gemalt. Kann auch was anderes sein, ist jetzt ein einfaches Beispiel. Haben dir immer zum Geburtstag ein Bild gemalt. Ist so Sitte, waren sie gewöhnt. Und jetzt rückt dein Geburtstag in die Nähe und die Söhne denken, oh, wir müssen der Mama ja ein Bild malen. Und der Älteste kann richtig gut malen, hat eine richtige Gabe, ein Talent da drin, kann super schön malen, schöne Bilder machen, aber hat eigentlich gar keine Lust, der Mama ein Bild zu malen. Denkt, oh, immer dasselbe, eigentlich habe ich gar keine Lust da drauf. Ja. Guckt vielleicht, ob er irgendwelche Motive irgendwo findet, malt was ab und ist froh, als es vorbei ist. Gibt sich auch keine Mühe, steckt nicht sein Herzblut rein und ist froh, als er es erledigt hat. Und dann kommt der kleine Sohn, der nicht so gut malen kann. Aber der sich denkt, wow, die Mama hat Geburtstag, was kann ich auf das Bild malen? Und der sich genau überlegt, was soll auf diesem Bild drauf sein? Da soll was drauf sein, was die Mama vielleicht mag. Oder da soll was drauf sein, was seine Beziehung zu dir beschreibt. Irgendetwas, was er mit dir erlebt hat, irgendwas, was diese Beziehung zu dir beschreibt. Ja, vielleicht noch irgendwelche Worte, die einfach ausdrücken, wie sehr dein Kind dich lieb hat, wie sehr viel du ihm bedeutest und irgendwas, wo er weiß, das gefällt dir. Gibt sich total viel Mühe, steckt seine Zeit da rein, seine Liebe, seine Hingabe. Und dann werden dir die beiden Resultate präsentiert. Was würde dein Herz mehr berühren? Welches Bild? Und wir wollen mal davon ausgehen, dass wir beide Kinder gleich lieb haben. Dass es nicht darum geht, was bringst du mir? Darum geht's gar nicht. Es geht nicht um dieses optische Resultat. Der eine kann gut malen, der andere kann nicht so gut malen. Sondern ich glaube, dass wir ganz besonders berührt sind von dem Bild, wo wir wissen, da ist ganz viel Liebe reingeflossen. Das drückt was aus. Das drückt meine Beziehung zu dem Kind aus. Da sind vielleicht Worte, die mir sagen, wie viel ich dem Kind bedeute. Das ist etwas, was unser Herz berührt. Und ich habe dieses Beispiel jetzt einfach gewählt, um so zu gucken, es geht nicht um dieses optische Resultat. Der eine kann malen, hat aber gar keine Lust. Der andere kann gar nicht so gut malen, aber steckt seine ganze Liebe rein. Wahrscheinlich wird man als Elternteil beide Bilder aufheben, schätze ich mal. Aber trotzdem ist es doch so, dass das eine ganz besonders dich berührt. Und ich glaube, dass es so für Gott ist. Es geht nicht um dieses optische Resultat. Er sagt nicht, wow, toller Diener, weil du hast das getan, du hast verzehntet, du hast, keine Ahnung, den Arm gegeben, du hast das und das und das gemacht. Sondern Gott schaut, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herzblut drin? Wo kommt deine Liebe zu mir? Das ist, worauf Jesus schaut. Und das ist das, was ihn berührt, wonach er Ausschau hält. Und da ist es wichtig, dass wir uns, wenn wir vor Gott kommen und ihn anbeten, und auch wenn wir zum Beispiel in der Gemeinde sind, wo wir jetzt nicht alleine für uns sind vor Gott, wo viele Menschen sind, dass wir uns nicht vergleichen mit denen, die da sind, dass wir denken, oh, der ist so heilig, da komme ich nie ran, so wie der ist. Ja? Oder dass du es davon abhängig machst, wie du beschaffen bist oder was du getan hast, wie nah du Gott kommen kannst. Weil deine Taten sind nicht das, was beschreibt, wie nah du heute Abend Gott kommen kannst. Es ist ganz egal, wie du heute hierher gekommen bist. Sondern was beschreibt, wie nah du Gott kommen kannst, ist, ob du heute sagst, ich mache mein Herz auf mit allem, was ich jetzt mitgebracht habe. Ich mache mein Herz auf. Das beschreibt, wie nah du Gott begegnen kannst heute Abend. 1. Samuel 16, Vers 7, bringt es nochmal so zum Ausdruck, dass es nicht um dieses optische Resultat geht, das, was vor Augen ist. 1. Samuel 16, Vers 7 steht, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Wir sind manchmal schnell dabei, klar, wir leben in dieser sichtbaren Welt, wir sind manchmal schnell dabei, vielleicht zu urteilen oder zu denken, boah, der Heilige und oh, die Unheilige. Ja? Aber Gott hat einen ganz anderen Blick, weil er sagt, ich kenne das Herz, was dahinter ist. Und das ist, was mich interessiert. Und wenn wir uns mit Anbetung beschäftigen und einfach so wissen, was ist das, was ich Jesus geben kann, aber auch dieser Fokus, und das möchte ich, dass das heute so, dass wir das so erkennen und verstehen, dass wir diesen Blick haben, wie reagiert Gott auf unsere Anbetung? Was ist sein Herz? Es finde ich einen Vers noch total schön, der das auch so beschreibt, dass Gott nach etwas sucht. Und der beschreibt, nach welchen Anbetern Gott wirklich sucht. Und zwar wird er beschrieben in der Begebenheit, wo Jesus in Samaria an dem Brunnen ist und der Frau aus Samaria begegnet. Oder ich weiß gar nicht, ob es in Samaria ist. Auf jeden Fall begegnet er der Frau aus Samaria. Und in dem Gespräch mit dieser Frau sagt er, was Anbetung ist. Und es steht in Johannes Kapitel 4, Verse 22 bis 24. Johannes 4, 22 bis 24. Jesus spricht zu ihr, zu der Frau. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Hier sind so verschiedene Aspekte drin, die ich total wichtig finde, wenn wir über Anbetung sprechen. Und zwar das eine ist, dass uns beschrieben wird, wen wir anbeten. Wen beten wir an? Wir beten Gott den Vater an, steht hier drin. Wir beten den Vater an. Und nicht wie der Pharisäer, der sich eigentlich selbst anbetet und sich selbst beschreibt. Das ist keine Anbetung. Gott zeigt, das ist keine Anbetung. sondern wir beten Gott den Vater an, wie diese Frau mit diesem Alabasterfläschchen Jesus auch angebetet hat, egal, das drumherum vergessen hat, aber ihn angebetet hat. Wir beten Gott den Vater an und hier steht, wir beten an, was wir kennen. Und das ist auch ein Aspekt, den wir uns dann gleich nochmal anschauen wollen, weil Jesus das hier so hervorhebt, dass es darum geht, jemanden anzubeten, den wir kennen, dass Gott nicht ein ferner Gott ist, wo wir sagen, ach ja, beten soll ich auch noch? Okay, ich habe in meinem Leben viel gebetet, irgendwann komme ich schon zu Gott, sondern es geht um Beziehung. Das werden wir uns gleich anschauen. Und dann steht hier, nicht nur wen wir anbeten, sondern auch wie wir anbeten. Wir beten an in Geist, steht hier, und wir beten an in Wahrheit. Und ich glaube, diesen Aspekt mit der Wahrheit, den haben wir ganz gut so gesehen in diesem Gleichnis vom Pharisäer und dem Sünder, was in Wahrheit anbeten meint. Ich glaube, das bedeutet, dass wir mit wahrhaftigem Herzen Gott anbeten, dass wir mit ehrlichem Herzen vor Gott kommen, so wie der Zöllner das gemacht hat. Das ist in Wahrheit anbeten. Ich komme mit wahrhaftigem Herzen, mit einem ehrlichen Herzen. Ich beschönige nichts, sondern ich komme mit dem, was in meinem Herzen ist, vor Gott. In Wahrheit anbeten. Und ich glaube auch, dass es meint, dass das, was wir sagen, dass wir das auch so meinen. Dass wir nicht nur sagen, oh, ich preise dich, Gott, du bist, was weiß ich, der Erretter, der Erlöser, der meine Seele Frieden gibt. Ja, Amen. Aber eigentlich sind wir mit dem Herzen nicht mitgegangen, sondern in Wahrheit anbeten heißt, die Worte, die ich benutze, um Gott anzubeten, die meine ich von ganzem Herzen. Die drücken nur das aus, was in meinem Herzen ist. Die Worte sind eigentlich nur ein Hilfsmittel, um das zu transportieren, was in meinem Herzen ist. Um das zu Gott zu transportieren. Es geht nicht um die Worte, die wir machen, sondern es geht um dein Herz. Und ich glaube, das bedeutet in Wahrheit anbeten. Und wir wissen, dass Jesus die Wahrheit ist, stimmt's? Jesus ist die Wahrheit. Wir beten den Vater an und wir beten Jesus an, der die Wahrheit ist. In Geist anbeten. Was denkt ihr, was ist im Geist anbeten? Hat jemand eine Idee? Irgendwas, was ganz spontan kommt? In Sprachen beten? Ich glaube, dass es dazugehört, dass das Sprachengebet, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, bekommen wir die neuen Sprachen und dass wir in Sprachen auch anbeten, glaube ich, gehört dazu. Aber die Bibel erzählt ja uns auch, was unser Geist ist. Wenn wir im Geist anbeten, dann beten wir ja mit unserem Geist an. Wie wird unser Geist noch genannt in der Bibel? Gibt noch andere Worte für unseren Geist? Herz. Unser neuer Geist, das ist unser neues Herz. In dem Moment, wo wir Jesus zu unserem Herrn gemacht haben in unserem Leben, ist was passiert? Wir haben einen neuen Geist bekommen, wir haben ein neues Herz bekommen, das ist unser innerer Mensch. Und wenn die Bibel sagt, in Geist, also Geist, es meint unser Herz, auch unser neues Herz. Und ich glaube, dass das einfach auch nochmal so diese Betonung legt auf mit deinem ganzen Herzen Gott anbeten. Und wenn wir ein neues Herz haben, dann sind wir irgendwann mal in Beziehung zu Jesus gekommen, stimmt's? Wir haben Jesus zu unserem Herrn gemacht. Sonst hätten wir kein neues Herz. Und in dem Moment sind wir in Beziehung zu Jesus getreten. Und ich glaube, das ist das, worum es Jesus so geht und was ihm so wichtig ist, dass wir Beziehung leben zu ihm. Und das im Geist anbeten auch meint, mit unserem Herzen anbeten und aus der Beziehung zu Gott heraus beten. Unser Geist ist der Teil von uns, mit dem wir mit Gott in Verbindung treten, mit dem wir seine Stimme hören. Wir hören nicht über unsere Gefühle, auch nicht über unseren Verstand seine Stimme, sondern wir hören mit unserem neuen Geist seine Stimme. Und so geht es, glaube ich, Jesus sehr viel um diese Beziehung, die wir zu ihm haben, dass es nicht darum geht, hey, du hast einmal dein Leben Jesus gegeben, okay, du hast ein neues Herz, du bist doch in Beziehung, sondern wie ist es, wenn du jemand Neues kennenlernst? Wenn jemand in dein Leben tritt, eine Freundschaft zum Beispiel, du lernst jemanden kennen und dann entwickelst du aber diese Freundschaft nicht weiter, weil du keine Zeit mit der Person verbringst. Du sprichst nicht mit ihr, du unternimmst nichts mit ihr, du hast keinen Kontakt zu ihr. Kannst du dann sagen, du hast noch Beziehung zu ihr? Eigentlich nicht. Und Jesus sagt, es geht mir nicht nur darum, dass du mir einmal dein Herz gegeben hast, sondern es geht mir darum, dass du in Beziehung mit mir lebst, dass du mich kennst, jeden Tag dein Herz mir gibst. Und dass die Worte, die wir ihm ausdrücken, um unser Herz ihm zu offenbaren, dass das nicht nur Worte sind, die wir hinplappeln oder wo wir sagen, ach, das ist ein Lied, das habe ich schon tausendmal gesungen. Und ich muss selber sagen, ich kenne das auch, dass man manchmal einfach ein Lied singt, hat man schon ganz oft gesungen, man kennt auswendig den Text, man singt das einfach und denkt danach, oh, ich war gerade in meinen Gedanken wo ganz anders. Ich habe eigentlich gar nicht mein Herz in diese Worte reingelegt und eigentlich habe ich gerade Gott nicht angebetet. Meine Lippen haben dieses Lied mitgesungen, aber ich bin mit meinem Herzen nicht mitgegangen. Und Gott sagt in Markus 7, Vers 6, Markus 7, Vers 6, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Also das kann tatsächlich geschehen, dass wir tolle Worte machen mit unserem Mund, aber dass unser Herz ganz weit weg ist von Gott. Gott sagt, das ist nicht Anbetung, weil wir beten, unsere Lippen sind nicht die, die Gott anbeten. Das ist unser Hilfsmittel, um das auszudrücken, was im Herzen ist, aber dein Herz ist das, was Gott anbetet. Und ich glaube, auch wenn wir vorformulierte Liedtexte haben, ist es auch ein Segen und es ist wirklich ein Segen von uns, weil es kann uns abholen, wo wir stehen und uns einfach mit hinein, es ist ein Hilfsmittel, um uns hineinzunehmen vor Gott und ihn anzubeten. Und dass wir einfach das, was wir sagen und was wir anbeten, die Worte, die wir machen, dass das aus unserem Herzen kommt und dass unser Herz mitgeht, das ist wichtig. Und ich habe neulich eine Person gehört, ich finde das Beispiel irgendwie so gut, und zwar ist ein Mann, der an Jesus glaubt und er hat über Anbetung gesprochen. Und er hat so ein Beispiel gebracht und hat gedacht, stell dir vor, es gibt diese Karten, kennt ihr bestimmt alle, diese Happy Birthday Karten, diese vorgedruckten, ne, wo dann draufsteht, alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und dann stehen manchmal drin noch, was man sich alles wünscht. Ich wünsche dir Gesundheit, Frieden und so weiter für das neue Lebensjahr. Und dann setzt du so unten drunter deine Unterschrift. Und ich glaube, wenn man so eine Karte kriegt, freut man sich schon, weil man merkt, okay, da hat jemand an meinen Geburtstag gedacht. Ist schön. Es gibt auch lustige Karten, über die man sich freut. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, es macht einen ganz großen Unterschied, ob du eine Karte kriegst, die selbst geschrieben ist. Wo jemand sich überlegt hat, was möchte ich der Person sagen? Etwas, was sie betrifft, etwas, was ihr Wertschätzung ausdrückt, etwas, was sie persönlich meint. Eine persönliche Karte schreiben, was vielleicht auch deine Beziehung zu dieser Person ausdrückt. Wo du deine Liebe reinlegst und einfach sagst, ich hab dich lieb. Das ist was ganz anderes. Ich glaube, wenn man so eine Karte bekommt, ist es etwas, was einen tiefer berührt. Stimmt's? Weil es viel individueller ist. Es ist persönlich und es ist eine Karte, die nicht allgemein jeden meint. Die kannst du jedem geben, diese Karte. Happy Birthday und unten drauf deine Unterschrift. Ist egal, wem du sie gibst. Aber das, was du geschrieben hast, das hast du individuell für eine Person geschrieben. Und das meint diese Person. Ja? Das ist etwas Persönliches, was Individuelles. Und ich glaube, dass das einen Unterschied macht. Und ich habe mich daran erinnert, wir haben mal im Freundeskreis, das ist schon viele Jahre her, ich weiß gar nicht, ist es 10 Jahre her oder 8, keine Ahnung, haben wir uns getroffen im Freundeskreis und jeder hat ein weißes Blatt bekommen und jeder durfte dem anderen etwas draufschreiben, was er ganz besonders an der Person schätzt. Und jeder hat am Schluss ein Blatt gehabt, wo jeder Einzelne, der da war, etwas ganz Persönliches draufgeschrieben hat, was dich meint, etwas, was die Person an dir schätzt, etwas, was sie besonders mag an dir, ja, was sie besonders lieb hat. Und es ist was ganz Besonderes, sowas zu bekommen, weil es ist wirklich, und ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, dessen Herz nicht davon berührt wäre, weil es individuell dich meint, wenn du das kriegst. Und ich habe diese Karte heute noch, die ist in einem Schränkchen von mir. Und manchmal, wenn ich die Schranktür aufmache und es in meine Hände kommt, dann lese ich das. Ich kann das gar nicht dann so zurück tun, sondern dann lese ich das und denke, wow, wie schön, das ist schon so viele Jahre her, aber das ist etwas, was man behält. Ja, das ist etwas, was dein Herz berührt, wo du weißt, oh, schön, das drückt Beziehung aus. Und ich glaube, so geht's Gott, wenn wir einfach zu ihm kommen und nicht nur Worte machen, sondern das, was wir sagen, auch meinen. Egal, ob es ein neues Lied ist oder ob es ein formulierter Text ist. Selbst wenn es ein Text ist, den du kennst, kannst du doch dein ganzes Herz reinlegen und sagen, das, was ich singe, meine ich auch so. Und ich glaube, dass es Gott auch so geht, dass er berührt ist davon, wenn wir nicht irgendwas abhaken, sondern wenn wir persönlich zu ihm kommen und ihm unser Herz geben. Okay, wir haben uns angeschaut, wen beten wir an? Wir beten den Vater an. Wir haben gesehen, wie wir anbeten, in Geist und in Wahrheit. Und ein Aspekt, der hier noch drin steckt, wir haben gelesen, dass Jesus der Frau aus Samaria sagt, wir beten an, also er sagt zu ihr, ihr betet an, wen ihr nicht kennt, aber wir beten an, wen wir kennen. Warum erwähnt es Jesus? Warum ist ihm das wichtig? Es ist ihm sehr wichtig, weil es nicht nur darum geht, dass man sagt, ach, die Menschen, die Gott nicht kennen, ah ja, die haben gebetet immer mal wieder in ihrem Leben, es reicht doch aus. Sondern Gott sagt, darum geht es mir gar nicht, dass du irgendwelche Worte bringst, sondern mir geht es um die Beziehung. Kennst du mich? Bist du in Beziehung zu mir gekommen? Und ich glaube, dieses Nicht-Kennen, nicht ich glaube, sondern es ist so, Nicht-Kennen, das drückt einfach die Abwesenheit von Beziehung aus. Es zeigt, da ist keine Beziehung. Gott sagt, da ist keine Beziehung. Ihr betet Gott an, aber ihr kennt ihn nicht. Und ich habe Ich habe gedacht, wieso sagt Jesus das eigentlich zu dieser Frau aus Samaria? Was ist an dieser Frau besonders, dass Jesus weiß, sie betet jemand an, den sie nicht kennt? Und dann ist es so, im Alten Testament, im 2. Könige Kapitel 17 wird beschrieben, wird Samaria beschrieben. Und ich habe gedacht, okay, Samaria ist doch in Israel, gehört doch zum Volk Gottes. Eigentlich müsste man doch den Gott kennen. Aber mit Samaria war es ja so, dass damals der König von Assur, statt den Söhnen Israels in Samaria wohnen zu lassen, hat er Heiden und Nationen an diesen Ort geführt und die haben an diesem Ort gelebt. Die haben ihn dominiert und eingenommen. Ja, mitten in Samaria waren die Heiden und die Nationen. Und sie haben ihre fremden Götter mitgebracht und sie haben ihre Bräuche gehabt, ja, und ihre fremden Götter angebetet. Und später war es so, dass der König Assur einen Priester zurückschickt, den sie nämlich einstmals gefangen weggeführt haben aus Samaria, zurückschickt und sagt, lehre dieses Volk, den Gott Israels zu fürchten. Und dann war es so, dass Samaria, kann man dann lesen, also wer es genauer wissen will, kann sich 2. Könige 17 einfach mal durchlesen. Dann war es so, dass beschrieben wird, dass die Menschen, die in Samaria waren, dass sie zwar jetzt gehört haben vom Gott Israels, aber sie haben weiter festgehalten an diesen heidnischen Ritualen, an den fremden Götzen und sie haben beides gehabt. Und ich habe damals schon, als ich es gelesen habe, bin ich so darüber gestolpert, dass da stand gleichzeitig. Da steht in einem Vers, steht, sie beteten gleichzeitig den Gott Israels an und hielten aber in ihren Bräuchen und den Riten und den fremden Götzen fest. Gleichzeitig. Ja? Falsche Götter und den Gott Israels. Beides. Und Samaria wird ja auch als Mischvolk bezeichnet, und weil eben diese Lebensweise so vermischt war. Ja? Man hat beides gehabt. Und das, was wir hier finden, ist so ein gutes Beispiel dafür, dass diese Menschen eben nicht ein ungeteiltes Herz hatten, sondern sie hatten nämlich genau dieses geteilte Herz. Da war was von diesen fremden Göttern in ihnen, dann waren sie noch gelehrt, irgendwie was von dem Gott Israels zu hören, sind aber nie in diese Beziehung getreten, deswegen sagt Gott, ihr kennt ihn nicht, aber gebetet haben sie zu ihm. Und Gott sagt, das ist nicht, worum es mir geht, dass jemand, der mich nicht kennt, irgendwelche Gebete an mich richtet, sondern ich will dein Herz, ich will dich kennen, ich will die Beziehung haben. Und so war ihr Herz geteilt. Das Herz war geteilt. Auf der einen Seite die fremden Götzen und auf der anderen Seite, ja, sind wir ja auch so gewohnt, wir beten auch zum Gott Israels. Und Jesus sagt aber hier, dass er sich nach diesem ungeteilten Herzen sehnt, dass er sich nach dem Herzen sehnt, das ihn kennt. Und damals war es ja so, dass die Samariter eigentlich, nee, die Juden eigentlich gar nicht mit den Samaritern sich so unterhalten haben und sich abgegeben haben. Aber Jesus geht zu dieser Frau, weil er nämlich weiß, ja, du bist mir fern, aber ich komme zu dir, weil ich die Beziehung zu dir suche. Ich möchte, dass du in Beziehung zu mir kommst. Ich möchte, dass du betest zu mir, aber du kennst mich nicht. Und Gott sagt, wenn du auch heute hier bist, vielleicht bist du noch nie in diese persönliche Beziehung zu Jesus getreten. Er sagt, ich suche dein Herz. Du sollst nicht weiter irgendjemanden anbeten, von dem du gehört hast, sondern Jesus sagt, du sollst mich kennen. Das ist was ganz anderes. Und beten heißt sprechen, austauschen, hören von Gott. Gott ist zu ihr gekommen, weil er sagt, du bist mir fern, aber ich möchte so gerne, dass du mich kennst. Du sollst nicht weiter zu einem Gott beten, den du nicht kennst. Du sollst mich kennen. Ich will diese Beziehung. Und Jesus, und manchmal ist es vielleicht sogar so, dass wir, vielleicht ist auch jemand da oder merkt man so in sich, man hat Jesus mal sein Leben gegeben. Ja? Man hat diesen neuen Geist in sich. Aber man ist jemand, der vielleicht gar nicht in dieser Beziehung lebt. Ja? Wie ein Freund, den du mal kennengelernt hast, zu dem du keinen Kontakt mehr hast, ihn nie triffst, nie mit ihm sprichst, da ist keine Beziehung mehr. Und eigentlich kennst du ihn gar nicht mehr. Und vielleicht ist es auch so, dass man mal Jesus sein Herz gegeben hat, aber gar nicht in dieser Beziehung lebt. Und Jesus sagt, ich sehne mich nach diesem Geist, den ich in dich gegeben habe. Ich sehne mich danach, nach diesem neuen Leben, nach deinem inneren Menschen, nach deinem Herzen. Und Jakobus 4, Vers 5 sagt, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst rede? Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Er sehnt sich nach deinem Geist. Er möchte, dass du ihn im Geist anbetest, mit deinem ganzen Herzen. Er sehnt sich danach, weil er weiß, da treten wir in Beziehung. Er sehnt sich danach. Ich finde diese Verse so wichtig, wo es nicht nur steht, Gott freut sich über Anbeter, Gott freut sich, er guckt, wo ist die, ne, ich freue mich über ein ungeteiltes Herz. Und das heißt, er sucht, er scannt die Erde ab. Wo sind die, die ungeteilten Herzen sind? Hier heißt es, er sucht, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Er sehnt sich nach dem Geist, den er in dir wohnen hat lassen. Das ist, wonach er sich sehnt, und dieses Wort sehnen meint auch verlangen, ersehnen, begehren, er begehrt danach, mit dir zu sein. Und eifersüchtig drückt aus, dass man nicht zwei Sachen gleichzeitig haben kann. Wenn du dir vorstellst, vielleicht bist du verheiratet oder stell dir vor, du heiratest jemanden, dann würdest du, wenn ich einen Mann heirate, würde ich ja nie sagen, ach, wenn du willst, kannst du noch eine andere Frau haben. Ja, das ist ein Unding, kann sich niemand vorstellen, das geht nicht. Ja? Und so ist Gott, der sagt, wenn du dich für mich entschieden hast, wenn du mich liebst, ich möchte nicht, dass du andere Götzen hast. Und wir denken manchmal, andere Götzen habe ich nicht, weil ich diene nicht Buddha, ich bin kein Hinduist, keine Ahnung, ja. Bei Götzen denken wir ja oft an diese Statuen. Aber Götze ist im Grunde genommen alles das, dem du die erste Priorität gibst in deinem Leben. Kann alles Mögliche sein. Kannst auch du selber sein oder deine Taten. Vielleicht betest du wie dieser Pharisäer, ja, der sich selber beweihräuchert durch seine Taten. Kann alles das sein, was nicht Gott meint. Und Gott sagt, ich liebe dich eifersüchtig. Ich möchte, dass dein ganzes Herz bei mir ist. Wie diese Frau, die ihr ganzes Salböl ausgegossen hat. Nicht nur ein Teil. Und es hat mich erinnert, also eine Begebenheit in meinem Leben. Und zwar, ich glaube, die meisten wissen das, ich bin christlich aufgewachsen, komme aus einem christlichen Elternhaus und habe mich auch früh für Jesus entschieden. Aber dann gab es so eine Phase in meinem Leben, wo ich gar nicht so richtig Jesus nachgefolgt bin. Also das war immer präsent. Ich wusste, Jesus ist Gottes Sohn, er gehört zu mir, ich gehöre zu ihm. Aber ich habe gar nicht diese Beziehung gelebt zu ihm. Und hatte auch keine Gemeinde. Das hat mir einfach auch vieles einfach so gefehlt. Und war sehr so verhaftet irgendwie so in den Dingen der Welt. Meine Freunde waren alle Freunde irgendwie aus der Welt. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es ist gut, wenn wir Beziehungen pflegen zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Es ist gut. Aber es ist die Frage, was beeinflusst dein Leben? Ja? Ist der Kontakt, den du hast, ist es so, dass es dein Leben beeinflusst? Und für mich war immer so, dann gab es eine Phase, ich habe die Gemeinde kennengelernt und es hat mich so richtig so, Jesus ist mir ganz stark begegnet, auch hier in der Gemeinde, die ganz besonders die ersten Male, als ich da war. Und es war für mich nochmal, wo ich für mein Leben festgemacht habe, ich folge dir, Jesus. Ich gehöre nicht nur zu dir, ich habe mich nicht nur irgendwann bekehrt, sondern ich möchte in Beziehung mit dir leben und ich folge dir. Und dann hatte ich aber auch so einfach so meinen Freundeskreis und ich wollte immer beides haben. Ich habe gedacht, ich habe Gott. Aber ich habe auch so die anderen. Und wenn die sich getroffen haben, wollte ich immer dabei sein. Ich wollte nicht fehlen, ja. Und schon gar nicht mit der Begründung, weil ich in die Gemeinde gehe, ja. So Menschenfurcht. Immer dabei sein, wenn sie sich treffen. Nicht anders sein als die anderen. Und dann gab es einen Geburtstag aus dem Freundeskreis von einer Bekannten. Die hatte Geburtstag, das fiel auf einen Sonntag. Und sie hat gefeiert. Und ich habe gedacht, ich kann beides haben. Ich gehe einfach auf den Geburtstag und gehe danach in die Gemeinde. Und der Geburtstag war aber dann auch nicht in Darmstadt, sondern war außerhalb. Ich habe gedacht, okay, ich gehe erst dahin und dann fahre ich dann irgendwann mit dem Zug zurück, dass ich rechtzeitig in die Gemeinde komme. Und ich möchte noch dazu sagen, es geht nicht darum, dieses Beispiel, was ich jetzt erzähle, dass es darum geht, du darfst dich nicht mit Freunden treffen, auf gar keinen Fall. Ja? Es ist nur wichtig, dass du guckst, was bestimmt dein Herz und wo setzt du die Priorität und ist das, was du tust, hält es dich davon ab, Gott zu folgen. Wenn das so ist, musst du eine Entscheidung treffen. Und ich wusste, dass Gott hat eine ganze Weile in diesem Bereich auch zu mir damals gesprochen. Und dann war es soweit, ich wollte dann den Zug nehmen und dann bin ich gerannt, dass ich den Zug bekomme. Und das Blöde war, ich habe gedacht, hätte ich den Zug um 10 Minuten verpasst, hätte ich mich nicht so geärgert. Aber er ist direkt vor meiner Nase weggefahren. Und es war so wie zum Greifen nahe, dass du denkst, ich kann beides haben. Es ist so zum Greifen nahe, aber du hast es doch nicht gehabt. Und ich habe den Zug verpasst. Und es hat mich so geärgert, weil es war ein ganz spezieller Sonntag, weil eine von meinen allerbesten Freundinnen eingemeindet wurde damals, Mitglied wurde und ich wollte unbedingt dabei sein. Und ich habe es verpasst. Ich habe den Zug verpasst und ich habe den Gottesdienst, ich habe das einfach verpasst. Und ich stand an dem Bahngleis und es war so klar, dass Gott gesprochen hat. Ich sage nicht, das ist pauschal, ja, du machst so und nicht so, sondern Gott hat zu mir gesprochen. Ich wusste, ich muss eine Entscheidung treffen, denn da war ein geteiltes Herz. Ich wollte immer beides haben. Und es ist gut, wenn wir Freunde haben, die Jesus nicht kennen. Wir sollen sie lieben, ja, wir sollen ihnen zeigen, wie Gott ist. Aber du musst gucken, was bestimmt dich. Und wenn es eine größere Priorität hat, als Gott zu folgen, dann ist es gefährlich für uns, weil es zieht uns weg von Jesus. Und dann ist es wichtig, dass man eine Entscheidung trifft. Und ich wusste, Gott hat ganz deutlich gesprochen damals, dass ich eine Entscheidung treffen muss, dass ich einfach sage, okay, meine Priorität gilt Jesus. Und ich folge ihm nach. Und einfach so zu gucken, wann sagt Gott, ja, geh hin. Und wann sagt er, heute ist nicht Zeit dafür. Dass man sich leiten lässt dadurch und dass man sagt, meine Priorität gilt Gott. Und es war eine Entscheidung, wo ich gesagt habe, dieses geteilte Herz, was auf der einen Seite immer überall dabei sein wollte, ja, was so die anderen machen. Und dieser andere Teil, der bei Gott war. Aber innerlich warst du auch zerrissen, ja. Es geht einem ja dann so, man ist ja auch so zerrissen, weil du willst beides haben, du merkst, du kriegst es nicht überein und du weißt, du musst dich entscheiden. Und damals war mir ganz klar, okay, ich entscheide mich und ich gebe mein ganzes Herz Jesus. Und das ist wirklich das, was Jesus sucht. Er sucht nicht dieses geteilte Herz, sondern er sagt, seine Augen durchlaufen die Erde, um zu schauen, wo sind die, die mit ungeteiltem Herzen mich meinen. Und es ist auch so, wenn wir ganz sagen, ich gehöre ganz Gott, dann ist es auch so, dass Gott dein Herz ganz erfüllen kann. Das kann man sonst gar nicht so erleben, weil man sich gar nicht so in dem begibt, wo Gott drin ist. Wenn wir ihm unser ganzes Herz geben, wird er dich auch ganz erfüllen. Also, ne, innen drin, wirst du ihn einfach viel besser kennenlernen. Und ich habe gedacht, dass es wichtig ist, einfach wenn wir heute so schauen, vielleicht sind so verschiedene Dinge, wo du sagst, das hat mich irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, ob auch solche da sind, die sagen, ich bin eigentlich noch nie in so eine persönliche Beziehung zu Jesus getreten. Dann möchte ich dir sagen, und es war mir wirklich in der Vorbereitung schon, dass Jesus sagt, auch wenn jemand da ist, der noch nie in eine Beziehung zu mir getreten ist, Jesus sagt dir, ich schaue nicht auf das, was du mitgebracht hast. Ich schaue nicht auf Fehler, ich schaue nicht auf Probleme. Es geht mir gar nicht darum, ob du ein gutes oder ein schlechtes Leben führst in den Augen von Menschen, sondern sagt, ich suche dein Herz. Und du kannst heute in diese persönliche Beziehung einfach zu Jesus treten. Wenn du nachher möchtest, kannst du nach vorne kommen. Und ich denke, dass vielleicht auch der ein oder andere da ist, dem es so ein bisschen geht wie dieser Frau in Samaria. Und ich glaube, dass diese Frau aus Samaria, dass sie zum einen vielleicht für jemanden steht, der noch nie in eine persönliche Beziehung zu Jesus getreten ist, aber ich glaube, dass sie auch für jemanden steht, der schon mal Kontakt hatte, irgendwie mit Gott. Ja? Sie waren ja gelehrt, sie hatte so beides. Sie betete zu Gott, aber kannte ihn nicht richtig. Und vielleicht merkst du, ja, ich bete zu einem Gott, den ich gar nicht kenne. Und ich möchte in diese persönliche Beziehung zu Gott treten. Oder vielleicht ist es so, dass man viel mehr auf das guckt, was du machst, ja, wie dieser Pharisäer, der guckt, bringe ich auch diese Taten vor Gott? Und Gott sagt, mir geht es nicht um Religion, mir geht es nicht um das, was du mir bringst durch deine Taten, sondern mir geht es um dein Herz. Und auch wenn es dir so geht, dass du weißt, ich gehöre schon zu Jesus, aber es spricht mich doch an, da sind noch Bereiche in meinem Herzen, die ich Gott einfach hingeben möchte, dann darfst du einfach gleich, wenn wir in die Anbetung gehen, in den Lobpreis, dann darfst du Gott darauf eine Antwort geben, weil ich glaube, dass Gott darauf wartet, weil er sagt, ich suche dieses Herz, ich suche dein Herz. Und dass wir, wenn wir in die Anbetung kommen, dass wir uns nicht vergleichen, ja, nicht diese Frau, die kam, die hat sich nicht verglichen, sie hat alles, was sie hatte, ihm gegeben, dass du dein ganzes Herz ihm gibst, dass wir uns nicht vergleichen, wie fromm sieht jemand aus, sondern wenn dein Herz offen ist, kannst du Gott begegnen. Sehnsüchtig wartet er darauf. Und es geht ihm nicht um Taten oder Religion, sondern es geht ihm um dein Herz. Und wenn du weißt, ja, ich bin heute hier, ich kenne Jesus noch gar nicht, oder mir geht es so, dass ich dieses geteilte Herz habe und ich möchte ihm mein Herz geben, dann kannst du Gott darauf eine Antwort geben. Wenn du möchtest, kannst du auch nach vorne kommen. Es wird, dann denke ich, das Gebetsteam auch vorne sein und einfach Gott eine Antwort darauf geben, dass er dein Herz sucht. Amen.